Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Schon spannend, weil so viel Virenschmutz ich auch aus dem Kindergarten mitnehme. Ich nehme natürlich auch den absoluten Karnevalswahnsinn mit. Diese Woche ist schon jeden Tag eine andere Farbe. Ich musste mir schon überlegen heute, was ich Grünes anziehe.
Oha. Was ja, schon Werder, nicht so einfach Werder-Trikot. War. Das ist doch easy. Kann nee, ich dir aushelfen.
Nee. Nach dem Spiel, nein, kann man nicht mehr.
Das sogenannte Loser-Trikot.
Ah, nee, nee.
Ja, aber checke, dann ist wahrscheinlich das einer der, also das sind solche Orte wahrscheinlich einige der wenigen Orte, wo man in Berlin in diesem Karnevalsfieber ist, weil ich kriege das sonst natürlich eigentlich überhaupt nicht mit. Ja. Und bin ja auch gar keine Karnevalsmaus.
Ey, ich auch komplett gar nicht eigentlich. Aber versuche das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen zu leben. Aber wenn ich dann sehe, dass alle um mich rum in Sonic, Hulk, Deadpool, Iron Man, Dinosaurier, so Ganzkörperkostümen rumlaufen, gut, die Kostüme müssen nicht besonders groß sein, weil die Kinder 4 bis 6 sind, so.
Ja.
Aber das ist alles nicht so ganz das, was mich anspricht. Und als wir jetzt eben gerade schon kurz auf das Thema kamen, habe ich kurz gedacht, warte mal, ich könnte eigentlich, was so richtig Karnevals-Clowns-mäßig wäre, als Deutschrapper gehen. Irgendwo habe ich doch noch die Baggy Pants und das 6XL-Shirt. Obwohl, nee, das eine Kani-Shirt habe ich letztens verkauft, das wäre perfekt gewesen.
Ich hoffe, du hast immerhin noch einen guten Schnapp gemacht und was rausgeholt dafür.
Es war okay. Dafür, dass Kani so aktuell wieder ist, ja, war in Ordnung.
Nice. Ja, aber kann man natürlich machen. Also ich finde, du kannst es zumindest machen. Ich sag mal, wenn Leute das machen, die wirklich so gar nichts mit Hip-Hop zu tun haben, ist ja meistens eher peinlich, dann so versuchen, einmal die Kultur nachzuspielen oder in dem Fall Mode der Kultur nachzuspielen.
Ja, aber in dem Sinne auch schon wieder spannend, ist es dann nicht auch irgendwie peinlich, dass ich versuche, die Karnevalskultur irgendwie nachzuspielen, obwohl ich sie eigentlich im tiefsten meines Herzens nicht wirklich fühle?
Weiß ich nicht. Ich empfinde das, mir geht's ja eigentlich genau ähnlich wie dir, und ich empfinde das eher als ein Entgegenkommen. Quasi. Also die Alternative ist, dass ich einfach komplett Karneval nur hate. Und so entgeht der Karneval wenigstens dem Hate und zieht uns quasi dann rein in den Sog. Und ja, ich finde, das kann man also machen, auch wenn man das nicht hundertprozentig fühlt.
Das ist schon korrekt von uns, dass wir dem Karneval so entgegengehen. Ne?
Ja, also ich glaube bei mir, also es ist locker, das... Ja, bin schon ziemlich alt. Ich denke bestimmt, das erste war seit 20 Jahren, dass ich mir irgendwie eine Art Kostüm oder Verkleidung oder sowas bewusst anziehe, um so eine Art von Karnevals-Event, wenn auch zum Glück eher in einem privaten Rahmen mitzunehmen. Es sind wilde Zeiten, Real Rap.
Willst du andeuten, was für ein Kostüm du gefunden hast für dich?
Es ist auf jeden Fall also quasi einfarbig, beziehungsweise eine Farbe ist klar präsent in diesem Kostüm. Mhm. Ja, das ist meine Andeutung.
Gehst du als Platz oder als Crips?
Nein, das ist nicht. Es ist kein Hip-Hop-Kostüm. Es hat auch, also hat überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun, würde ich sagen. Und es ist eins, was man zu einem Duo-Kostüm erweitern kann, wo es dann quasi einen Gegenpart zu gibt.
Wo wir fast bei neuen Erscheinungen wären, die wir allerdings gar nicht auf die Vorbereitungsplaylist gepackt haben, aber mit Gianni Suave und Soli, die Yin und Yang sind.
Oh, damn. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht geschafft. Erstens war nicht auf Playlist, zweitens habe ich, glaube ich, so noch gar nicht geschafft, reinzuhören.
Und ich würde auch sagen, für Karneval schwarz oder weiß als die Mainfarbe dann irgendwie zu haben, wäre auch nicht so ganz der Jäckschen Natur so entsprechend.
Alles klar. Ja. Dann pass auf, Torben, kann es sein, dass ich der Jäckchen-Natur nicht so entspreche?
okay. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Ja, lass dich überraschen am Wochenende. Ja.
Jo, ey, herzlich willkommen hier im Karnevalsverein, dem Rap-Stammtisch in Folge 102 wahrscheinlich sogar schon.
Ich glaube auch.
Wir schießen über die 100 hinaus und gehen immer weiter. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind im März angelangt, im März 2025. Wir nehmen das hier Ende Februar auf und sind beide ein bisschen durch von diesem jetzt doch schon länger andauernden Winter. Ich hoffe, meine Stimme hält auch noch die Aufnahmen über durch. Aber wir sind da und wir sind für Hip-Hop da, allerdings auch nicht nur gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und dezimiert, sondern auch anzahlmäßig.
Ja, wie man im Intro schon gehört hat, weil niemals hätten wir dieses Intro so durchgesprochen, ohne dass Leo zwischendurch reingejumpt wäre. Zu Recht, aber genau, wir nehmen heute ohne Leo auf. Der chillt seine Eier in den Staaten mal wieder. Und ja, wir machen seit langem auch mal wieder eine Online-Aufnahme, weil wir eigentlich dazu übergegangen sind, uns persönlich bei jemandem zu Hause zu treffen. Diesmal sitzen wir also entspannt vor den Screens und ja, es ist schlau im Sinne von, wir stecken uns nicht an. Man kann es halt echt so sagen.
Yes, so ist es. Leo, wenn du das hier hörst, liebe Grüße, aber auch harter Neid. Also Bilder von Palmen, Bilder in T-Shirt und so, mit geilen Stränden und sowas alles. Ist schon ein bisschen frech eigentlich. Aber gut, du musst ja arbeiten.
Extrem harte Arbeit, die er da erledigt, glaube ich, ja. Aber well, es ist eine Zukunft, die haben wir in ein paar Monaten ja auch. Insofern würde ich sagen, wir gönnen dem Mane das Ganze.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Natürlich. Sowieso. Was allerdings sehr schade ist, er hat einen Song auf die Vorbereitungsplaylist gepackt, trotzdem.
Oh, wirklich?
Im Februar, ja. Und mit dem würde ich dann tatsächlich ein kleines bisschen warten, den noch ausführlicher zu besprechen.
Schön Teaser eingebaut, stark. Mhm. Aber finde ich voll okay. Da ich auch nicht weiß, welcher Song das ist, ist mir entgangen. Let's see.
Hat auf jeden Fall auch eher sommerliche Vibes, passt dann vielleicht eher zum April? Naja, okay, wir werden sehen.
Ja, kommen wir später zu, würde ich sagen.
Genau.
Ja, ansonsten, ich sag mal so, Thema neue Musik, weil das ist ja immer noch das Hauptthema unseres Podcasts.
Ah, tatsächlich.
Der sogenannte, sogenannte Musik-Podcast, der Raps am Tisch. Ich habe jetzt tatsächlich im Februar das Gefühl gehabt, nachdem es im Januar noch so ein bisschen, keine Ahnung, das Jahr hat gerade erst gestartet, Januar fühlt sich lang an, bin noch nicht drinne. Bei mehreren von uns habe ich jetzt das Gefühl gehabt, es wird wieder Musik von allen Ecken und Enden geballert und man kommt kaum hinterher mit dem, was irgendwie released wird. Also es war wieder super viel einfach, was gleichzeitig bedeutet, ich habe mich in kaum einer dieser Sachen so richtig tief reingehört.
Ja, ich glaube, ne, bei dir ist das eher so passiert, weil du so super viele Sachen hattest, die du irgendwie alle auf dem Schirm haben wolltest. Ich hatte das Gefühl, ja, es ist auch schon viel veröffentlicht worden, aber es hat mich nicht so super viel überzeugt.
Also, die Musik war einfach schlecht. Faires Argument, ja.
Ist irgendwie auch so ein bisschen passiert. Vielleicht ist das auch der Februars-Blues, der mich nicht so hat krass reinsteigen lassen. Aber gab nur so ein, zwei Sachen, bei denen ich wirklich am Start war. Vielleicht natürlich auch noch ein bisschen kleiner Stimmungsdämpfer mit Bundestagswahlen.
Ja,
aber
komm, nehmen wir jetzt nochmal kurz mit.
Ja, komm.
Immerhin ist unsere letzte Folge rein. Ja die große Politikfolge gewesen.
Ja.
Auf Art.
Ja. Ich bin ja der Meinung, dass der Hit von MC Smoke auch eindeutig dazu geführt hat, dass Heidi Reichenick in Berlin so abgeräumt hat und dass die Linke da so einen krassen Wahlsieg irgendwie errungen hat.
Und ich bin froh, dass das halt einfach, dass es einfach nicht stimmt und dass es ein okayer Hot Take oder Gag ist, aber ey, boah, ich sag's wie es ist, bei aller Sympathie für die Linke und so weiter, die ich generell habe, bei aller Kritik, die es auch irgendwo gibt, aber dieses MC Smoke-Thema, ich find's halt super cringe. Ich kann's halt nicht anders sagen. Super lieb gemeint, aber ich fand's extrem cringe. Und das war mein ganzes Feeling dazu. Und ja, auf eine ganz schlechte Art hat mich dieser Content erreicht.
Ja, er ist nicht der lässigste, aber er erreicht Leute damit.
Beerdigt, Alter. Ja, hey. Nein, aber es ist halt so, ich weiß nicht, es ist so, also erstmal nichts gegen MC Smoke, so, das ist, glaube ich, schon, also ein korrekter Mensch und alles, überhaupt. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, das Level vom Humor und, also ich glaube, Leo geht es auch so, mir hundertprozentig, bei dir weiß ich gar nicht, ob du das früher auch schon ein bisschen so auf dem MC Smoke-Grind warst.
Nee.
Eher nicht, ne, aber also bei mir war das schon eher der Fall. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, der Humor und die Art des Humors ist halt so ein bisschen stehen geblieben in so 2016 oder 2017, 18 oder so. Und ist seitdem so ähnlich geblieben einfach. Und die Zeiten haben sich trotzdem weiterentwickelt. Und ich weiß nicht, es matcht irgendwie nicht so richtig für mich. So mein diffuses Feeling dazu.
Ja, verstehe. Und bei aller Liebe zu Dingen, die konstant bleiben in dieser Welt, ja, manches darf sich auch hier und da ein bisschen entwickeln.
Muss. Aber ja, Heidi Reichenegg wird es trotzdem für ein Mini-Teil angeschoben haben, neben diversen anderen viralen Momenten, in denen sie involviert war oder die sie kreiert hat. Und das ist ja immer noch nicht, ich sag mal, der einzige oder der Hauptgrund, warum es die Linke jetzt so stark reingeschafft hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen.
Klar.
Ja, aber auch Deutsche war natürlich da involviert. Ich meine, das ist ja, wenn dann, glaube ich, auch die beste Nachricht, die man aus diesem Wahlszenario jetzt mitnehmen konnte, dass die Linke dann doch recht stark in den Bundestag eingezogen ist.
Der Rest. Und BSW nicht geschafft, obwohl es diesen Internet-Call mit Massiv gab von Sarah Wagenknecht. So, weiß nicht, was sie noch mehr wollte von Deutschrap.
Ja, es hat irgendwie, hat vielleicht nicht so gezogen. Auf der anderen Seite, wir sagen das jetzt, wir nehmen am 26. auf, abends. Wir sagen das jetzt, die Folge kommt am 1. März dann raus und so. Wir sagen jetzt, dass das BSW es nicht reingeschafft hat nach der Auszählung und so weiter.
Immer noch?
Also ich sag mal so, die Anfechtung wird auf jeden Fall vorbereitet, dieses Wahlergebnisses. Also Fabio De Masi, das ist ja so ein Ex-Linken-Politiker, der mit rübergewechselt ist in das Bündnis Sarah Wagenknecht, und der hat gerade einen extrem starken Meltdown auf Twitter, wo er mehrmals am Tag darüber postet, dass ihn viele Nachrichten erreichen über Leute, die ganz klar in ihrem Wahlkreis das BSW angekreuzt haben, aber da kommen, werden dann null Stimmen bei der Auszählung angezeigt in diesem Wahlkreis, bei den ganzen Leuten aus dem Ausland, wo er schon sehr viele Nachrichten bekommen hat, weil viele im Ausland konnten ja tatsächlich nicht wählen, also das ist ja schon so eine Art Wahlpanne. Aber es ist natürlich nur, ich sag mal, ein recht abgegrenzter Kreis von, ich glaube, so 200.000 Leuten. Aber das würde halt dem BSW theoretisch, wer da keine Stimme bekommen hat, ist davon auszugehen, dass die Gesamtheit von diesen Leuten könnten das BSW schon noch drüber schieben. Mein Favorite von Fabio De Masi war heute, dass das BSW auf den Wahlzetteln, also den eigentlichen Wahlunterlagen im Wahllokal, sehr ungünstig platziert war, nämlich genau unter einem Knick, sodass das Bündnis Deutschland über dem Knick war und das BSW erst sichtbar war, wenn man es umgeknickt hat. Und er denkt jetzt, dass manche Leute aus Versehen ihr Kreuz beim Bündnis Deutschland gemacht haben, weil das BSW halt erst nach dem Knick zu lesen war. Und das ist natürlich in der Tat eine sehr ungünstige Platzierung. Wie gesagt, der Twitter-Meltdown, er ist real und er ist extrem gelungen. Es kommt halt noch leckerer, wenn man sich wenn man sich nochmal vor Augen ruft, dass Fabio De Masi, als er rübergewechselt ist, und damals ging es ja auch der Partei Die Linke, ich sag mal, extrem schlecht, sehr schwache Umfragen, Partei zerstritten, irgendwie fehlende Führungsfiguren, damals noch getwittert hat, dass das jetzt war für Die Linke und dass jetzt nur noch der Insolvenzberater kommt. Und ja, ein paar Monate oder einige Monate später steht er da und versucht, die letzten 13.000 Stimmen für das BSW irgendwo herzuzaubern. Ja, es ist auf jeden Fall entertaining, aber deswegen stand jetzt BSW draußen. Mhm. Wir warten mal ab, was sich da noch ergibt in den nächsten Wochen. Aber ich denke, es wird dann nichts Weltbewegendes mehr.
Stop the count einfach, stop the count.
Ja, ja. Was wir safe wissen, FDP, da braucht man auch keine Tricks, um die unten zu halten. Sie sind einfach komplett rausgeflogen.
Angenehm.
Auch das extrem gute Nachricht, würde ich sagen.
Ja, das ist angenehm und das war's auch mit den positiven Nachrichten.
Ja, Rest eher schwierig, würde ich sagen, aber hey, wir schaffen das schon. Könnten unangenehme 4 Jahre werden, aber wir halten zusammen und bleiben solidarisch.
David, die Angela Merkel des Rap-Stammtisch.
Yes. Also, da sehe ich mich auf Art.
Ja, na, weißt du, also manchmal macht es ja so ein kleines bisschen Hoffnung, wobei das Gefühl ist eigentlich auch so ein bisschen verpufft bei mir, irgendwie mal gemeinsam demonstrieren zu gehen, und dann diese Brandmauer-Demo da in Berlin, den einen Tag, waren schon relativ viele Leute, und es war zum Beispiel ganz cool, jemanden wie Bushida da dann tatsächlich am Abend auch zufällig nochmal live auftreten zu sehen, und wie, was für eine Energy die nochmal da am Stern so rübergebracht hat, wo sie auf so einem Wagen drauf stand. Ja, aber trotzdem, also wenn ich alleine hingucke in den Ort, in dem meine Eltern auch immer noch wohnen und wo ich Schule gemacht habe, größtenteils und ja. So, das ist unangenehmst, wie viele Menschen da AfD gewählt haben.
Ja, das den Punkt checke ich auf jeden Fall total. Also ich meine, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, also kannst du denken, wie das bei mir zu Hause oder da, wo ich herkomme, aussieht. Insofern fühle und checke. Das ist halt wirklich, ja, ist schon mies unangenehm. Aber halt auch, also ich nehme jetzt mal an, bei dir ist es auch so, es ist halt nicht überraschend, also wirklich in keinstem Sinne, würde ich sagen. Ja.
Gar nicht und trotzdem irgendwie so, ne? Bin an dem Montag mit ganz, ganz unangenehmer Laune dann wirklich jetzt zur Arbeit gegangen. Und so, ey, wenigstens haben die Kinder sich dann ein bisschen benommen. Das war geil. So, die, als ob die gemerkt hätten, so, nee, heute nerven wir nicht, heute machen wir ganz entspannt, heute machen wir, zeigen wir mal im Kleinen, wie Demokratie funktioniert, miteinander.
Ja, die wichtigen Übungen.
Ja. Ja, hab ihnen allerdings nicht Bushida vorgespielt mit dem Song Gewitter, der passend ja in den letzten Wochen halt rausgekommen ist. Will ich als erstes mal auf die Playlist packen. Weil, ja, fand ich tatsächlich ganz cool und wir hatten länger auch schon nicht mehr über Bushida geredet. Das war irgendwie so ein bisschen still geworden oder unser Radar war da nicht mehr so ganz feinfühlig.
Ja, vielleicht beides.
Ja, aber gefiel mir gut.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch politische Songs auf unserer Vorbereitungsplaylist? Dann würde ich die im Zweifelsfall jetzt gerne einmal durchwinken, ehe wir das Thema später nochmal aufmachen müssen. Aber ich glaube, ist nicht der Fall, oder?
Ja, nicht explizit politisch. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen neuen PTK-Song mit reinnehme. Aber habe aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht gemacht.
Finde okay. Ich lasse jetzt meinen, ist kein Hot-Take, es ist, glaube ich, ein sehr milder, lauwarmer Take, aber bei so, ich sag mal, explizit politischer Musik ist ein bisschen wie auf, also ich weiß, war jetzt nicht bei den Brandmauer-Demos, glaube ich, nicht so my kind of Demo, auch wenn ich natürlich die AfD ablehne und so weiter, aber es ist halt so ein bisschen, ja, bei politischer Musik wie bei diesen Leuten, die manchmal eben auch auf größeren, kleineren Demos auftreten, dass man sich oft so denkt, sehr gut gemeint, aber vielleicht nicht so umgesetzt, wie ich es mir gerne anhören wollen würde. Deswegen ist vielleicht auch nicht schlimm, dass wir keine größere Riege an politischen Songs noch mit draufgenommen haben.
Ja, denke ich auch.
Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich dazu ein wirklich positives Verhältnis entwickeln soll, deswegen, ja.
Ja, wobei dir wahrscheinlich bei dem PTK-Song das Antilopen-Gang-Bashing ganz gut gefallen hätte, aber...
Ja, damit lockt man mich ja immer erstmal generell, also im sogenannten Ofen hervor, aber der weiß jetzt nicht, ob mich das dann überzeugt hätte, aber vielleicht höre ich es mir nochmal an.
Ja. Nee, ey, ansonsten hatten wir nichts wirklich explizit Politisches. Jovan hat den Song POC gedroppt, den ich einfach stylisch und geil fand, schon, ich glaube, Anfang Februar auch.
Ja, der war wirklich gut. Ich habe vorhin auch nochmal gehört, den Song, und dachte mir direkt so, ja, eigentlich ziemlich strong Contender, wenn wir wieder so Bestenliste am Ende des Jahres machen, für könnte Favorite Newcomer werden, nachdem wir ihn letztes Jahr quasi zum ersten Mal auf den Schirm bekommen haben, weil bockt immer noch. Und ja, fand auch, also das ist ja zumindest mit also POC zumindest ein Song, der durchaus ein paar ernste Komponenten mit drin hat und schon so ein bisschen was, ich sag mal, gesellschaftskritisches im Sinne von, er berichtet ja auch durchaus in Laien über irgendwie Alltag als von Rassismus betroffener Mensch in Deutschland, was eine never-ending Story ist. Und gleichzeitig, genau, ne, ist der Song auch hauptsächlich einfach smooth und es gibt gute Lines und es wird halt auch noch irgendwie, wenn es um vor den Cops wegrennen geht, eine Thierry Horry-Line, wo Referenz rangebracht, weil man natürlich besonders schnell wegrennen muss. So, das check ich dann schon wieder sehr, bockt.
Ja. Oh, diese geilen Zeiten, als er bei Arsenal gespielt hat. Da war ich so richtig in dem Fußball-Game drin. Okay.
Die kamen bessere Zeiten, wirklich.
Ah, naja. Ey, und bei dem Song, richtig geiler Beat auch wieder von Jake Pott mit produziert. Mich auch gefreut habe, wieder von dem zu hören.
Ja.
Das war sehr gut.
Ich würde auch sagen, dope wie gewohnt.
Ja. Ey, warte. Auf Art politisch, da können wir vielleicht den kleinen Schlenker auch nochmal machen. Wir waren im Kino. Wir haben uns Kino. Hip-Hop-Zeug im Kino angeguckt, und zwar haben wir Kneecap gesehen, der sich um die Entstehungsgeschichte beziehungsweise ja einfach das Schaffen der irischen Rap-Kombo Kneecap dreht.
Yep.
Und das hat Bock gemacht, das war richtig cool, und davon habe ich auch mal so zwei Songs, die auch in dem Film sehr prominent aufgetreten sind, mit auf die Playlist gemacht. Und ja, vielleicht nochmal so ganz kurz, dir hat der Film auch gut gefallen, hast du danach irgendwie nochmal ein bisschen mehr reingehört, wie gefällt dir so das Gälische als, ja, war doch schon, ne, auch Gälisch.
Ja,
so
es war Gälisch viel dabei auf jeden Fall.
Ja, als Rap-Sprache.
Ja, ich habe gar nicht mehr dolle danach reingehört, auch wenn ich, also das habe ich mir jetzt auch beim, sag mal, im Playlist-Anhören nochmal gedacht, dass es auch wirklich gut eingesetzt war, einfach im Film die Musik, also hat da auch nochmal, ich fand teilweise auch nochmal andere Energy irgendwie schon transportiert, als ja. Einfach nur beim Anhören. Und ich glaube generell, die Energy ist dann, die es für mich auch irgendwie ausmacht, weil, also mir reicht es ja wirklich so, gehe ich auch durch andere Sachen teilweise durch. Mir reicht es ja völlig ab und zu mal ein Fetzen oder eine Line. Also bei ihnen sind es eher so, ich sag mal, einzelne Worte auf Englisch oder eine Phrase, die man dann, ich sag ja, recht klar raushören kann. Mir reicht es halt völlig aus, wenn ich beim Rest einfach nur mitkriege, dass die Bock haben, irgendwie einen halbwegs stabilen Flow ranbringen und eben diese Energy in der Stimme haben. Und also es ist mir auch dann wirklich völlig buggy, dass ich kein Gälisch verstehe. Und hat für mich auch so fantastisch funktioniert. Fand gut.
Ja, ich finde, es hört sich irgendwie richtig geil an. Nochmal ganz absurd anders als verschiedene andere Sprachen, bei denen ich Rap auch schon geil finde. Hm. Und ja, genau, ich habe tatsächlich auch, wenn ich jetzt die Songs nochmal gehört habe, viel die Bilder auch vom Film so im Kopf dazu gehabt.
Ja.
Mich hat ja erstmal total geflasht, weil ich bin sehr unvoreingenommen in diesen Film reingegangen, habe mich gar nicht groß informiert. Aber dass das wirklich auch die Jungs sind, und das sind natürlich die Geschichte, wie sie sich irgendwie gefunden haben, wie die ihre Rap-Kombo entstanden ist und ja, wie sie auf der Bildfläche erschienen sind, dass das schon alles ein bisschen überspitzt ist in dem Film, aber dass sie sich halt einfach selbst spielen, hätte ich original nicht gedacht, weil das ist gute schauspielerische Leistung einfach gewesen und wirklich so, könnten auch den ein oder anderen Comedy-Film vielleicht noch drehen. Es hat schon einen guten Witz gehabt. So.
Voll. Gehe ich total mit. Und also, wie du sagst, wirklich gut gespielt auch einfach. Also der Move an sich, den finde ich schon irgendwie, ich sag mal, normal oder voraussehbar. Aber ich fand dann auch, dafür hat das echt der ganze Film einfach irgendwie ein ziemlich gutes Niveau. Und man hatte auch das Gefühl, die haben sich einfach Mühe gegeben, auch so eine, ich sag mal, filmische Umgebung zu finden, wo die relativ authentisch im Rahmen dieser Überspitzungen und vielleicht noch, ne, mit ein bisschen mehr Humor und mal der einen oder anderen actiongeladeneren Szene, aber relativ authentisch einfach so auftreten können, dass es ihnen auch jetzt gar nicht so schwer gefallen ist, das nochmal, ich sag mal, auf den Punkt nachzuspielen, wie dieses Bandprojekt, dieses Gruppenprojekt überhaupt entstanden ist. Und ganz ehrlich, also die beiden, also vor allem die beiden Boys, die beiden Rapper, die sind auch noch super jung. Also ganz ehrlich, die werden noch einige schauspielerische Ex vollbringen, glaube ich, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, weil das hat viel zu gut funktioniert und ich glaube, der Film ist auch auf diversen, nicht ganz unrenommierten Filmfestivals gelaufen und wurde teilweise auch ausgezeichnet, also der hat tatsächlich auch total Anerkennung gekriegt und ist, glaube ich, mindestens so groß geworden wie dieses ganze Gruppenprojekt vorher, was auch schon durchaus Hype bekommen hat, gerade, ich sag mal, im erweiterten Bereich vom United Kingdom, weil da natürlich irgendwie viele Thematiken auch einfach sehr, sehr stark irgendwie mit UK, Irland, Nordirland zusammenhängen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, der Film hat wirklich, die Welle war genauso groß, wie die Musik es eigentlich davor schon geschafft hat. Extrem gelungen. Also ich würde auch allen Leuten empfehlen, euch den Kneecap-Film reinzuschauen. Es bockt auf jeden Fall.
Ja. Und kleines Shoutout am Rande an unsere liebe Freundin Sarah vom Rap-Stammtisch, die einfach einen von den beiden Boys damals, als die in Irland waren, in einem Pub, ich glaube sogar einer der Pubs, in denen das auch dann spielen sollte oder so, damals getroffen hat und ganz kurz irgendwie so halb geschnackt hat und irgendwie einer meinte dann so am Tresen von wegen, ja, hier, ihr hört doch gerne Rap, guck mal hier, der Junge macht auch Rap, und er irgendwie dann so meinte, nein, ach komm, hör auf, ist doch gar nicht so wichtig, so in der Art und Weise.
Also nice.
Auch sweet.
Sorry.
Ja, dass sehr authentisch ist, wie sie da auch in dem Film so in Bars rumhängen. Was sie da so treiben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch, also ne, generell einfach wirklich so ein guter Hip-Hop-Film mit so guten Hip-Hop-Elementen, weil auch da geht's ja, ich meine, Irland ist nun wirklich, darum geht's natürlich auch so ein bisschen, jetzt nicht das Land, was einem als erstes, als zweites, als drittes und so weiter einfällt, wenn man jetzt irgendwie an Hip-Hop im internationalen Raum denkt. Und dieser Film schafft es trotzdem, diese Geschichte so zu erzählen, dass man auch wieder checkt, wie geil einfach Musik sein kann, um ein bisschen was irgendwie zu bewegen und auch, ich sag mal, eine gute Zeit zu haben oder auch überhaupt eine Zeit zu haben und einfach was auf die Beine zu stellen und irgendwie Leute in Bewegung zu bringen und einfach was auszulösen. Und ja, das ist einfach eine sehr gute Hip-Hop-Erzählung da auch, finde ich. Ja, auf jeden Fall gelungen.
Ja, ganz ausgezeichnet. Und wer auch noch ausgezeichnet wurde, und zwar mit Grammys, war
Überleitung
Doechii.
On point. On point.
Ja.
Ja.
Das hat mich richtig gefreut. Das war Best Rap Album. Also ja. Ne, Leute so wie Eminem dann halt einfach links liegen zu lassen, finde ich mega geil und freut mich so sehr, dass die Swamp Princess mit Alligator Bites Never Heal ja da diese Auszeichnung bekommen hat. Und es ist, ich fand es auch so unendlich sweet, wie sie sich gefreut hat, wie Doechii da auf der Bühne stand und halt voll ergriffen war von dem, was sie da jetzt für Anerkennung irgendwie bekommt für dieses Album und für den geilen Sound, den sie einfach auch in den letzten Jahren schon gemacht hat. Mir ist nochmal klar geworden, wir haben sie auch schon so lange auf dem Schirm, ne? Und auch diese Wut, was auch heute immer noch ihre Mucke so ausmacht, auch wenn dieses Album gechillter, boom-bappiger vielleicht manchmal war, ne? Es ist ja trotzdem immer noch dieses, womit sie so spielt, dass sie so dieses Anger-Management vielleicht manchmal ganz gut noch gebrauchen kann.
Ja, komplett.
Ja. Das hat uns ja damals irgendwie schon so voll mitgenommen. Und dann hat sie direkt nach den Grammys halt den Song Nosebleeds rausgehauen. Und ich finde, der ist halt auch nochmal so geil. Der nimmt nochmal dieses ganze Selbstbewusstsein davon, einen Grammy eingeheimst zu haben, so richtig mit und packt den da rein.
Ja, absolut. Ich fand es auf jeden Fall auch verdient, auch wenn ich jetzt, also keine Ahnung, bei den Grammys geht auch wirklich viel Scheiß ab und man muss sich echt fragen, was für Leute da ganz generell nominiert werden, aber das jetzt mal beiseite, wenn man dann in dieser Liste landet, was natürlich irgendwie riesige Ehre ist, ja, war es schon die richtige Wahl. Ich habe gerade nochmal die Liste der Nominierten rausgesucht, jetzt für diese spezielle Kategorie Best Rap Album, weil, also ich hatte es natürlich gar nicht mehr auf dem Schirm, wer wirklich alles mit nominiert war, und es wird dann runtergekürzt auf 5 Leute, oder beziehungsweise 5 Alben von 5 Artists, also nominiert waren einmal Com und Pete Rock mit ihrem Album The Auditorium Volume 1. Dann haben wir hier überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, es ist eher was für noch ältere Leute als wir, aber no offense.
Ja. Ja.
Auch auf Art Legenden so. Genau, dann kam Doechii mit den Alligator Bites. Wie du schon gesagt hast, Eminem-Album war nominiert. The Death of Slim Shady, in Klammern Coup de Gras. Was für ein schrecklicher Albumtitel, auch einfach schon absurd, wirklich? Dass das auf die Liste geschafft hat. Future und Metro Boomin mit We Don't Trust You. So ein Albumprojekt, wo man irgendwie weiß, dass es auf keinen Fall von beiden dieser Artists das beste Album, aber die haben sich jetzt irgendwie mit ihrem Lebenslauf verdient, auch eine Nomination zu kriegen.
Ja, irgendwie also so läuft das dann.
Bei Future jetzt vielleicht und hoffentlich auch nicht die erste, weiß ich nicht. Und das 5. Album ist einfach das J. Cole-Album Mighty Later. Also keine Ahnung, ist halt auch, also ich sag mal so, vielleicht nicht die stärkste Liste und umso verdienter, dass Doechii das geholt hat mit ihrem Album.
Ja.
Weil.
Komplett. Ja,
das ist schon eins der Dinge. Wir haben ja auch im Rückblick, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so dolle ausführen, aber wir haben ja auch im Rückblick darüber gesprochen, dass man eigentlich so das Jahr 2024 auch nicht ohne Doechii erzählen kann und möchte. Deswegen, ja.
Ja, voll gut. Und wirklich ganz final, auch wenn vielleicht nur noch so ein, zwei Nägel gefehlt haben, aber Drake natürlich komplett jetzt eingesagt, wenn Not Like Us einfach da irgendwie, ich glaube sogar mehrere Grammys noch bekommen hat.
Ach ja, stimmt, Kendrick hat insgesamt irgendwie 5 eingesammelt oder so.
So, auch schon wieder. Dass dieser Song einfach der, ne, wo, naja. Wissen wahrscheinlich alle, die uns gerade zuhören, bestens schon drüber Bescheid, weil es gibt, glaube ich, es gibt keinen Rap-Beef, der jemals größer und medienwirksamer ausgetragen wurde und der wahrscheinlich auch noch klarer ausgegangen ist. Also Drake wird halt einfach nicht den Super Bowl geschaut haben wahrscheinlich oder halt rausgegangen sein.
Ich glaube hundertprozentig, dass er den geschaut hat und sich so Notizen gemacht hat, weil er, glaube ich, einfach immer noch nicht loslassen kann und jetzt immer noch so, ach komm, ich versuche nochmal von hinten rum, finde ich nochmal einen Weg, um jetzt irgendwie nochmal, ich weiß nicht, besser rauszukommen, weil, also wie du sagst, es ist halt, also es geht ja gar nicht eindeutiger in einem Beef quasi, wer das bessere Ende in jeder Hinsicht hatte und hat. Aber well, scheiß drauf. Ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal den Drake-Mode hier anzuwerfen und über den mal zu sprechen. Was mich aber dann schon interessiert, und da brauche ich jetzt wirklich deine Perspektive, weil, to be honest, das ist überhaupt nicht mein Thema. Was ist deine Einschätzung, das Thema ist Beef und die Überleitung ist Beef, zur großen Versöhnung von Kool Savas und Echo Fresh?
Oh Gott. Ich habe tatsächlich auch kurz gedacht, soll ich da nochmal mehr reingehen? Irgendwas hat mich abgeschreckt. War es der Fakt, dass Savage 50 wird und dass der Mann jetzt halt ein halbes Jahrhundert auf dieser Erde ist und das gefeiert hat mit einem großen Konzert in der Max-Schmeling-Halle? Ich hatte so Videos vorgeschlagen bekommen, so von wegen Kool Savage rappt bei seinem Geburtstagsbash in der Max-Schmeling-Halle neongelb. Und ich war kurz so, oh. Das würde ich aber gerne nochmal hören, also für die wissen, so. Aber ja, das war dann halt irgendwie so die größte Headline, die dabei rauskam, dass dann Echo Fresh auf die Bühne kommt. Ich glaube, das ist ja schon einige Jahre her, dass bei denen irgendwie noch Spannungen da waren, ne? Die hatten ja schon hin und wieder mal so ein paar Sachen irgendwie, glaube ich, hin und her geschrieben oder anerkennende Worte fallen gelassen.
Genau, ist ein bisschen wie im Kalten Krieg. Es gab eine sogenannte Phase der Annäherung, auf jeden Fall schon in den letzten Jahren.
Ja. Aber ähnlich groß natürlich auch dieser Beef für Deutschrap-Verhältnisse wie der Kalte Krieg. Ja. Ey, vielleicht muss ich da tatsächlich nochmal reingehen. Vielleicht machen wir. Es gibt ja auch den ein oder andere Person in unserem Rap-Stammtisch, die auch noch große Savage-Fan ist. Vielleicht muss ich da nochmal so einen Abend machen und mir so einen Live-Mitschnitt oder sowas davon reinziehen. Mal gucken, was er überhaupt gespielt hat. Also ich glaube, anerkennend muss ich auf jeden Fall sagen, er wird bestimmt wieder ein krasses Live-Tier gewesen sein, überhaupt so viele Songs an einem Abend durchzuballern und wahrscheinlich auch gute Stamina dabei zu haben. Gleichzeitig, Mann, was quatscht der Typ, ey. Ist ja auch in den letzten Jahren nicht besser geworden und dass dann aber auch die letzten Jahre und die letzten Alben dann die erfolgreichsten waren, so von wegen und dafür dann irgendwelche Goldauszeichnungen oder so. Ja. Gut, aber... Ja.
Danke an der Stelle für die Einschätzung. Ich sehe das alles so wie du. Ich kann da gar nichts weiteres zu sagen, außer das.
Schön, wenn sich die alten Legenden da irgendwie lieb haben und ihr Zeug machen. Wer weiß, was für Collabo-Albums es irgendwie wieder geben wird, was für dann zum 70. oder so es einen Optik-Sampler dann wieder geben wird mit einem alten Urgendize, einem alten Kaputt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Collabo-Album, ich werde die mir halt nicht anhören, aber du kannst es hier gerne reintragen in den Stammtisch, ich bin da ganz Ohr.
Ja, wir werden dann bei Folge 673 darüber reden, wie gut das neue Optik Records im Vergleich zu dem 35 Jahre früheren Optik Records ist.
Traurige Vorstellung. Das Schlimmste ist, wenn wir jetzt in dem Tempo ungefähr weitermachen, glaube ich, da bin ich noch nicht mal wirklich in Rente, wenn wir hier bei Folge 600 wären. Das ist eine ganz schön schreckliche Vorstellung.
Ja.
Aber anderes Thema.
Mhm. Ey, wenn wir bei noch lebendigen und noch aktiven Labels sind und nicht welchen, die vielleicht irgendwann ein Comeback erleben würden, dann würde ich kurz gerne auf das Label, ist das ein richtiges Label eigentlich? Vereinigung von Figup Braslevic und seinem Crackpack Records mal kurz drauf eingehen wollen. Großartiger Produzent, der mit extrem vielen Leuten auch schon zusammengearbeitet hat. Ich habe den damals das erste Mal kennengelernt, als er bei Rap am Mittwoch war und damit so ein Producer-Feature vorgestellt worden ist. Dann auch, glaube ich, als Producer des Jahres oder so ausgezeichnet worden ist. Und jedenfalls habe ich rausgefunden, erst im Februar, dass der gerade so einen Open-Pop-Up-Store direkt bei mir um die Ecke in Moabit hat und habe dann da so ein kleines bisschen meinen Geburtstag nachgefeiert und habe da mal so ein bisschen abgehangen und es ist ein großartiger Store. Er ist leider nur noch bis zum 9.3. geöffnet, aber falls ihr irgendwie in Moabit sein solltet jetzt, wenn ihr diese Folge hört und in der nächsten Woche noch nichts vorhabt, da gibt's großartige Sessions auch immer wieder abends in der Oldenburger Straße 31. Schaut da unbedingt mal vorbei. Es gibt geilen Kuchen und geile Getränke auch noch hinten drin. Und wer da zum Beispiel letztens bei so einer Session abends mal mit dabei war, war der gute Optimane. Und von dem hast du ja auch neuen Song draufgepackt.
Indeed.
David, an sich schaffen wir das vielleicht nochmal irgendwie die nächsten Tage da vorbeizuschauen. Machen wir vielleicht nochmal eine kleine Stammtischrunde oder so da.
Ja. Das wäre chillig auf jeden Fall. Hat sich schon ganz gut angehört und auch die Bilder, die ich gesehen habe. Und ich habe auch schon, also von den Leuten, sag mal, aus dem Real-Life-Rap-Stammtisch, da wurden auf jeden Fall auch Klamotten geshoppt, die es anscheinend gibt.
Oh ja.
Also neben den ganzen so Kuchen und Getränke nehmen und einfach chillen und Hip-Hop hören, Vibes. Ja, hörte sich alles ziemlich gelungen an.
Man kann Platten diggen, man kann verschiedenes Graffiti-mäßiges da auch sich reinziehen, es gibt geile Klamotten und was ich ja auch zum Beispiel ganz geil fand, noch diverse Tapes und zum Beispiel war ich ja sehr verlockt von Mel Beats nochmal das Rapper's Delight Tape auch mitzunehmen, unterschrieben von ihr auch, also es gibt so ein paar geile Sammlerstücke.
Stark. Extrem gelungen. Ja genau, aber Thema Optimane, der da auch eine Session gemacht hat, genau, ich habe neulich auf die Playlist gehauen, komm mal
hoch. Hast du dir die Live-Session reingezogen, beziehungsweise irgendwie die Aufnahme davon. Ich glaube, das müsste auch noch online sein.
Ich habe irgendwie wieder voll verpeilt, dass das so aufgezeichnet beziehungsweise live gestreamt wird.
Ich schicke nochmal rum und bei Gelegenheit stellen wir das vielleicht sogar unten nochmal in die Shownotes oder so.
Ja, voll, aber genau. Single an sich, auch ohne die Live-Performance auf jeden Fall gelungen. Ein schöner Song. Sag mal, der hat dieses Hip-Hop-mäßige Aufsteiger-Thema mit drin, aber aus einer sehr entspannten Perspektive, wo es nicht unbedingt darum geht, zu flexen und andere aus dem Weg zu hauen, sondern eher so ein bisschen was Eigenes zu schaffen im Live und irgendwann das Glück zu haben, dass man nicht mehr so unten gehalten wird. Also es geht jetzt gar nicht um so, ich sag mal, den großen Reichtum, sondern eher so Lebensglück und so die stabile Message von komme hoch, fand ich auf jeden Fall sehr gelungen. Ich glaube, Lex Lugner hat Beat produziert, war auf jeden Fall auch eher so eine Chill-Nummer, die eher was Vibiges hatte, was also ganz oft auch was ist, wo Optimane sehr gut drauf performen kann, weil es einfach passt.
Ja, Lex Lugner, geil, den Namen habe ich auch lange nicht mehr gehört.
Ja, safe. Also haben jetzt, glaube ich, auch schon öfters mal, also es ist schon ein bisschen her, dass wir mal so über irgendwelche Produktionen von ihm gesprochen haben, aber anscheinend ist zumindest noch aktiv.
Top.
Müsste ich mal in eine aktive Recherche gehen, um zu schauen, ob da mehr kam. Aber das habe ich nicht geschafft vor dieser Folge. Well. Ja.
Wir wollten auf jeden Fall auch in dieser Folge noch über ein Album sprechen. Jetzt muss ich direkt schon so ein bisschen spoilern und sagen, ich war schon recht enttäuscht.
Von?
Also, vielleicht waren auch meine Erwartungen gar nicht so hoch und deswegen war dann auch der Hype auch gar nicht so riesengroß, aber trotzdem habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr hätte da vielleicht noch kommen können. Icky Mel hat ihre Fotze rausgebracht. Und also das Album Fotze rausgebracht. Und irgendwie ist auf diesen 31 Minuten 28 dann doch nicht mehr so viel mehr gewesen als das, was in stabile so TikTok-Schnipsel verpackt vielleicht vorher schon da gewesen ist.
Ja, ich glaube, damit sprichst du schon einen Punkt an. Es ist jetzt natürlich auch kein großes Geheimnis, dass Ichmels Songs zumindest schon mal ziemlich gut als so TikTok-Music, TikTok-Audio funktionieren, im Sinne von, du hast irgendwie eine sehr gute Essenz in 30 Sekunden, maximal 30 Sekunden, so mäßig eher. Ich fand's okay auf dem Album, aber ich sehe deinen Punkt auch so ein bisschen. Ich habe das auch, ich sag mal, mit zumindest Erwartungen angehört, weil ich ja in dieses tiefe, also Rabbit Hole kann man das eigentlich nicht nennen. Ich war in so einem Loop gefangen, wo ich halt dauerhaft in Dauerschleife über zusammengerechnet zumindest über Stunden beim Song Unisex Klo hängen geblieben bin. Das hat sich mittlerweile, das hat sich ja auch zum Glück ziemlich schnell gelegt, diese Phase. Aber ja, so richtig, richtig krass Anschluss habe ich dann auf dem Album auch nicht mehr gefunden. Dachte, also, ne, habe jetzt auch nicht so richtig die Songs dann noch gefunden, wo ich gesagt hatte, so, ich habe jetzt gleich mehrere auf die Playlist, hatte mich dann, glaube ich, nur für einen oder so entschieden. Wenn der nicht mal von dir kam, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte
ja, genau.
Oha, glaube ich, draufgenommen. Der ist auch, also, da gibt es noch Lil London als Features, fand ich eigentlich, also, war ganz witzig gemacht. Man hat noch irgendwie mal so eine andere Stimmfarbe drin gehabt. So ein bisschen, ich sag mal, er rappt halt ein bisschen so, wie Young Horn früher gerappt hat, auch wenn er das jetzt bestimmt nicht so gerne hört, wenn er das hören würde. Aber ja, fand ich trotzdem, also, gut gelungener Song insgesamt.
Ja, genau.
Aber ja, so insgesamt habe ich es auch nicht so komplett rangeschafft an das Ekimel-Album. Leider.
Ja. Ja, genau, dieser Oha-Song, irgendwie ein ganz cooler Opener und ja, dann, was ich ganz, ganz weird fand, ist der letzte Song. Der heißt Herz zurück und ist halt einfach so eine komplett andere, so Country-Balladen-mäßige Geschichte eher. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und ich habe so kurz das Gefühl gehabt, ist das so eine Sache von wegen, hey, wir packen den nochmal hinten drauf. Das ist eigentlich eher irgendwie nur so ein Spaß gewesen. Aber wenn die Fans das feiern, dann habe ich vielleicht ein Out, später noch mit meiner Musik auch in eine ganz andere Richtung abdriften zu können. Also wahrscheinlich jetzt viel zu konstruiert, was ich mir da rein denke. Aber der ist so komplett anders und so komplett weird.
Also das wäre Real Rap crazy. Und ich glaube auf keinen Fall. Aber ich fand den auch scheiße. Was ja aber auch fair ist, weil er klingt halt auch nicht wirklich so, wie Iqbals Mucke normalerweise klingt. Das kann man, glaube ich, fair sagen.
Hm.
Ja, und wahrscheinlich habe ich auch nicht gecheckt.
Ja, und wahrscheinlich wird es trotzdem dann so ein richtiger Mitsing-Moment bei irgendwelchen Konzerten von ganz, ganz vielen Fans sein, wenn der irgendwie am Schluss noch kommt.
Voll, also das kann ich auch überhaupt nicht abschätzen, ob also echte Ikimel-Fans, die noch ein bisschen mehr an ihrer Mucke hängen, als wir das tun, vielleicht denn wirklich ahnen. Also dann ist es natürlich auch, ich sag mal, aus ihrer Sicht ein eher gelungener Move. Ja, aber ich hab das auch nicht verstanden. Auf der anderen Seite, sie wird schon wissen, was sie tut.
Auf jeden Fall.
Das, ich glaube, was man halt auch festhalten kann irgendwie, das ist mir schon aufgefallen, ist auch nochmal wirklich in den, das Album ist jetzt schon so 2 Wochen raus, glaube ich, kam am Valentinstag natürlich.
Mhm.
Und jetzt in den 1-2 Wochen danach gab es auf jeden Fall echt nochmal so viel Berichterstattung aus so, ich sag mal, traditionellen Medien und Medienhäusern mit Ikimel, so ein bisschen
die
Nach-Promo-Phase, wenn man so möchte, also keine Ahnung, Berliner Zeitung jetzt nochmal Interview gemacht, wo auch ich habe jetzt nicht reingelesen, sondern mir Ausschnitte des Interviews in den Insta-Kacheln angeguckt, die geteilt wurden. Es war so, also das sah halt aus nach so, es wurden die langweiligsten, klischeehaftesten Fragen gestellt, die sie nur super langweilig beantworten kann, weil da wirklich überhaupt nichts drin steckt, was ein Gespräch rechtfertigen würde. Aber okay. Aber sie hat auf jeden Fall auch nochmal diesen Vibe gekriegt und was mir aufgefallen ist, dass sie, glaube ich, schon dafür gesorgt hat, das Album so ein bisschen die Zementierung davon ist, dass halt dieser Begriff von Fotzigkeit geprägt wurde und es, glaube ich, jetzt durch sie so in diesen, ich sag mal, Feminismus-Diskurs in Medien geschafft hat. Also ich habe das zumindest auch schon gesehen, dass mal eine Autorin, die auch, ich sag mal, feministische Literatur schreibt und auch als Feministin aktiv ist, dann auch durchaus mal was unterzeichnet mit so fotzige Grüße oder sowas halt so signaturenmäßig. Und ich glaube, Ikimel ist wirklich einfach dafür verantwortlich, dass dieses, ich sag mal, Pendant zum Atzigen, was so ein bisschen Chiago jetzt getragen oder mitgetragen hat, hat sie mit Fotzig und Fotzigkeit irgendwie geschafft. Insofern ist das vielleicht auch einfach das größere Achievement, als jetzt irgendwie ein Album zu machen, wo wir denken, wow, das ist musikalisch ja überragend, was für Texte. Weil es ist immer noch ein also gut gemachtes Album und haut, glaube ich, total, passt total zu dem, was sie vorhatte.
Ja. Oh Mann, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie wirklich die prägende Figur bei der Entwicklung dieses Wortes ist. Ich habe sogar bei der, ich glaube, Puls-Musikanalyse war das, wo die kurz so auf Shirin David Album eingegangen sind, will ich auch gar nicht groß drauf eingehen.
Das hat es echt nicht auf unsere Playlist geschafft.
Nein. Aber da war in einem Ausschnitt auch irgendwie, dass die so fotzig mit reingebracht hat. Und dann bin ich mir ganz sicher, wollte sie so ein bisschen so ein Ikimel-Swag mit abgreifen.
Ja, voll, ne? Und genau so rum, also so Leute wie Shirin und vielleicht auch ein paar andere, die werden jetzt eher noch mehr drauf abspringen, noch mehr in das Vokabular gehen, was vorher so überhaupt nicht deren war, wo die niemals den, ich sag mal, den Mut gehabt hätten, selber mit so einer Art von Wording irgendwie nach vorne zu tragen, um es zu ihrem Ding zu machen, das ist dann, glaube ich, eher so ein Aufspringen. Und ich meine, guck dir das Albumcover auch von Ikimel an. Ja. Diese Darstellung, also wenn ihr nicht kennt, müsst ihr euch das jetzt kurz angucken, aber so diese Darstellung von Körperlichkeit einfach generell und sie rappt natürlich auch super viel darüber, dann die Abbildung von diesem Bikini auf diesem roten Körper, während sie ja auch noch ihre Standout-Single oder eine ihrer Standout-Single hat, der Song, der Bikini Grell heißt, also das ist quasi auch noch eine implementierte Anspielung darauf und dann diese Rahmung von dieser Kette quasi dann unten zu diesem Neongrün, Schleimgrün Wort Fotz wird. Also es ist halt einfach dieses Statement nochmal auch auf diesem, also es passt auch in dieses Albumcover rein. Ja, also ich finde alles gelungene Moves und checke diese Moves und glaube insgesamt gelungenes Projekt. Auch wenn ich es jetzt selber nicht so häufig pumpen werde, wie ich vielleicht erhofft und auch ein bisschen befürchtet hatte.
Sehr schön zusammengefasst, ja, Mann, komplett. Grenzen wurden da ein bisschen verschoben mit sehr viel geilem Selbstbewusstsein.
Safe. Ja, aber gut, guter Hinweis. Es gab, wie gesagt, auch das Shirin-Album, aber dazu können wir jetzt, glaube ich, wirklich überhaupt nichts sagen. Es ist verschwendete Zeit für uns. Well, vielleicht wollen wir auch einfach schon dann dazu übergehen, noch so Honorable Mentions-mäßig. Ein bisschen zu sammeln, was wir uns sonst noch so angehört haben, weil ich vermute jetzt einfach mal mit Blick auf die Playlist, dass kein Album dabei ist, wo wir so richtig, richtig tief nochmal reingehen werden.
Nö, lass uns da einfach mal so ein bisschen drüber gleiten.
Guck mal, ich mach mal einen Anfang, den kann ich auch kurz halten, weil es ein Album ist, was wir schon besprochen haben, nämlich A Lay Down My Life For You, wo JPEG Mafia jetzt nochmal die Directors Version rausgebracht hat. Ich glaube sogar, dass ich in der letzten Folge schon eine der Singles daraus aus dieser Advanced Version reingebracht habe, deswegen brauche ich da jetzt gar nicht mehr weiter einzugehen, habe aber nochmal ein paar Songs raufgehauen, die dann auf unserer Playlist zu finden sind, die offizielle Playlist zum Podcast Rap-Stammtisch Playlist, die mit dem pinken Cover ihr findet, wenn ihr das sucht. Genau, und fand es schon nochmal spannend, dass halt auch Songs vom, ich sag mal, von der originalen Albumversion drauf sind, die hier einfach in der, ich sag mal, rohen Demo-Version sind, wo teilweise die gleichen Parts zu finden sind, aber anders arrangiert und auch teilweise nochmal mit deutlich mehr Vor- und Nachlauf. Und hab schon nochmal, also ich höre dieses Album, glaube ich, gerade so viel, wie ich das Originalalbum die ganze Zeit nicht wirklich gehört habe. Deswegen hat nochmal extrem bei mir gezündet. Und ich bin über eine Stelle gestolpert. Es gab einen neuen Song und das ist Jordan Rules. Habe ich auch auf die Playlist gepackt. Den habe ich für dich extra noch mit draufgehauen, weil es gibt einfach eine Joey Valens Anspielung bzw. Mention auf diesem Song. Deswegen bin dafür auf jeden Fall noch reingebracht.
Das fand ich auch sehr sympathisch. Er weiß, wo die jungen Wilden sind.
Ja, safe.
Ja, und halt auch teilweise wieder schwere Gitarren, ne? Also.
Voll. Aber wie gesagt, es hat nochmal so richtig gezündet bei mir. Insofern, ich bin voll zufrieden, dass sie das jetzt nochmal rausgehauen hat. Trotz seines, ich sag mal, belastenden Kontext dazu, dass er nochmal so Kanye gelobt hat, der eben damals gezeigt hat, wie man so ein Album richtig auf seine Essenz zusammenschrumpft und das Unwichtige cuttet. Also, ist ja auch voll die krasse Fähigkeit an sich, aber.
Cool.
Dachte mir jetzt auch, ja, da jetzt nochmal Kanye so lobend rein. I don't know. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Aber okay, es ist nur Rap.
Ja, genau. Wenn wir gerade schon bei schweren Gitarren sind, was ist das für ein Ding von Rico Nasty, was du da draufgepackt hast? Diese Teeth Sucker?
Yeah.
Das ist auch wild, ey.
Ja, Rico ist back auf jeden Fall. Ich glaube, der hat auch ein Album in der Pipeline, was dann irgendwann in den nächsten Monaten kommt. Ich fand auf jeden Fall, ich sag mal, frech und rockig, fand ich dieses Single. Ja, die schweren Gitarren sind auf jeden Fall so weit so back, würde ich sagen, im Rap, wenn sie denn jemals so wirklich da waren. Sie klingen jetzt auf jeden Fall anders als die, die schon mal früher da waren. Ja, ich fand, er hat gebockt. Also, ne, ist halt guter, also ich finde, ich glaube, viele Leute finden das, auf so heavy Gitarren-Chords kannst du eigentlich relativ gut draufschreien und ich finde, das ist auch eine der Kernkompetenzen von Rico Nasty. Also eine der, sie hat mehrere, aber ich finde, es war auf jeden Fall ein Match, oder?
Ja, total. Also auf so eine ganz weirde Art und Weise auch, obwohl es so harte Sounds teilweise sind, richtig gute Laune irgendwie.
Ja,
voll. Fast schon gute Laune-Song.
ist so ein bisschen zwischen, ich glaube, sich selber feiern und gleichzeitig auch so Feinde vernichten mit der größtmöglichen Energy. So, da ist dieser Song draus entstanden. Finde gut auf jeden Fall. Tief Sucker.
Genau. Yep. Dann kannst du mir vielleicht noch ein kleines bisschen den Kontext erklären. Was haben The Loopers und Real Bad Man da mit dir, Psilocybin, oder Psilocybin, für ein Album gemacht? Die sind ja einmal komplett raus, oder? Also
ja, anders dumm gegangen. Ich kann es dir also nicht so richtig erklären. Aber ich habe ja zwei Songs drauf gemacht. Und einer davon ist Arriba Arriba, der Closer quasi vom Album. Und ja, also du kannst halt, ich glaube, du checkst, warum ich den drauf gemacht habe, weil der geht einfach Wege, die man nicht erwartet. Und so ist es auch ein bisschen das ganze Album. Auch wenn es mir echt schwer gefallen ist, so richtig reinzuwinden, weil ich hatte das Gefühl, jeder Song geht auch nochmal in eine andere Richtung, versucht einen anderen Weg zu finden. Das ist jetzt nicht so, dass das ganze Album einen bisher unbeschrittenen Weg geht und da so ein paar Abzweigungen, sondern jeder Song geht irgendwie komplett anders. Und ja, ich fand es soweit so experimentell und so spannend. Und es ist halt wieder so ein Ding, wo man so eine Duo-Energy hat. Also The Loopers am Rappen und Real Bad Man irgendwie Richtung Produzieren am Start und Beats bauen am Start. Also ich fand es auf jeden Fall sehr kreativ und unterhaltsam. Glaube ich eher eins, wo ich vielleicht, wenn ich es nochmal ein paar Mal anhöre, ein paar Wochen so bin, da steckt wahrscheinlich noch mehr drin, als ich bisher so wirklich schon mir rausgeholt habe.
Ja. Von der Atmosphäre her sogar fast ein bisschen JPEG Mafia mäßig, war so vom ersten Durchhören, so von der Energy, die teilweise so rüberkommt, was dieses Kreative, dieses Unvorhersehbare so angeht. Jetzt noch nicht mal von diesem Zerstörerischen irgendwie in den Sounds drin.
Ja, voll.
Und gleichzeitig dann aber vom Rappen her ja teilweise so hart faded. Also ich glaube, da ist vom Gefühl her kein einziger Song, der in irgendeiner Art und Weise nüchtern aufgenommen wurde. Sondern ja, also
steile
aus
These,
ganz anderen aber, Ebenen, aus ganz anderen Ebenen wird da mit uns kommuniziert, irgendwie über diese Rap-Parts, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja.
Sehr laid back irgendwie, ja.
Checke, was du meinst, ja. Auf jeden Fall special. Weiß nicht, The Loopers ist eh super schwer einzuschätzen. Also der hat welche von meinen Liebsten, ich sag mal, sehr stark in diese klassischere Boom-Bap-Richtung gehenden Songs gemacht. Also die sind nicht so super alt und klingen auch nicht super alt, aber orientieren sich ganz klar daran. Und gleichzeitig ein paar von den lustigsten, überdrehtesten so Trap-Sounds, die ich mir ab und zu anhöre. Also der kann halt auch irgendwie alles und ich könnte ihn halt nie darauf festnageln, was als nächstes kommt oder was er sich als nächstes pickt. Deswegen auch irgendwie, er ist ein Phänomen auf jeden Fall als Rapper.
Ja, kann man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man Bock auf ein kleines Abenteuer hat.
Ja, voll.
Was sollen wir noch Schönes besprechen?
Ich würde mal noch, das ist wirklich die klassischste Honorable Mention überhaupt. Einfach ein wichtiges Rap-Album von einem großen Rapper, wo ich einfach so reinhören musste und deswegen auch Songs auf die Playlist getan habe, nämlich von Central C, der hat sein Debütalbum veröffentlicht, was auch irgendwie irgendwo schwer zu glauben ist, weil er einfach schon so genau so lange schon im Game ist und so groß einfach schon ist, aber es ist halt eher so ein Single- und Collabo-Game gewesen als halt ein Album-Game. Das ist ja auch einfach nicht mehr das Game. Also das passt vielleicht noch ein bisschen als Mini-Nachklapp zum Ikimel-Ding. Wirklich niemand, das geht uns ja auch so, hätte davor behauptet, ja, was Ikimel jetzt wirklich braucht, um jetzt richtig noch mehr durchzustarten, als es eh schon ist, wenn es überhaupt geht, oder jetzt mal Fuß zu fassen in der Szene, ist jetzt ein gutes Album. Das brauchst du jetzt in ihrer Karriere.
Genau.
Dieses
Komplexe, ne, konstruiert gute Album, was ihre Persönlichkeit mit all ihren Facetten nochmal da bietet, so, ja, genau das braucht sie, um jetzt den Next Step, nein.
Ja, ne, deswegen ist ja auch immer so ein bisschen, wenn wir hier über Alben sprechen, wir lieben natürlich Alben anhören und auch hier besprechen und so weiter, aber also für manche Leute ist das halt auch einfach wirklich nicht das Wichtigste. Und ich denke, Central C zählt da auf jeden Fall auch dazu. Und ich habe jetzt mit No Introduction und Band for Band zusammen mit Lil Baby einfach zwei Songs drauf gemacht, die so ein bisschen illustrieren, dass es schon Musik ist, die an sich, ich finde die auch schon geil. Aber die ist halt so, ich sage, cinematisch irgendwie produziert. Also es ist halt so von Drill und Trap alles genommen und halt so zusammengemixt und so ausproduziert, dass du kannst eigentlich gar nicht sagen, es klingt irgendwie super scheiße oder irgendwas, aber gleichzeitig ist auch super wenig Seele drin und es ist halt einfach so, ja, das wird halt schon funktionieren irgendwie und Texte sind super oberflächlich. Also gleichzeitig holt mich das irgendwo ab und ich kann nicht sagen, es hört sich schlecht an und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, es ist halt wirklich das Langweiligste der Welt, ist so eine weirde Faszination.
Ja, verstehe ich. War ganz nett, irgendwie mal reinzuhören und so, aber habe ich jetzt auch nicht mehr noch als das, was auf unserer Playlist dann drauf war.
Ja, voll. Also ich habe es auch nicht öfter reingeschafft als mein erstes Hören, glaube ich, von dem Album. Jetzt würde mich aber interessieren, weil ich das auch direkt danach drauf gemacht habe, ging es dir bei den Sachen, die ich von Mike drauf gemacht habe, anders? Hat dich das ein bisschen mehr gecatcht oder auch nicht so?
Fand ich schon spannender, aber ich habe mich auch wieder daran erinnert, was du vorher schon mal von ihm drauf gemacht hattest. Ne? Wie lang ist das letzte Album her? Da hatten wir doch auch ein bisschen drüber gesprochen.
Bestimmt letztes Jahr oder so. Der released ja ziemlich viel.
Genau, ne? Und ja, ich habe nochmal gemerkt, ich glaube, ja, die Art und Weise ein bisschen auch nochmal mehr, wie er betont und so, ist einfach nicht so ganz meins. Ach genau, er hatte dieses Pinball-Album mit Tony Seltzer zusammen. Das sind schon coole Sachen. Also, ich weiß nicht. Bin ein bisschen ambivalent und so richtig war ich noch nicht reingekommen. Vielleicht passiert das irgendwann nochmal.
Dann kann ich zumindest an dieser Stelle sagen, ich finde es halt extrem gelungen, das Album. Und auch gerade, was die Produktion angeht, so genau das Gegenteil zu dem, was ich bei Central Cee gehört habe. Hier ist halt so super bisschen verschachtelt. Man muss eigentlich die kleinen, lustigen Details raushören. Es gibt immer so ein Störgeräusch oder so einen kleinen Soundfetzen, der halt noch mit hingeworfen wird, der sich so über, ich sag mal, die Beatstruktur legt, die Drums verschwinden ganz oft irgendwo, sind schon irgendwie da, aber sind auch irgendwie gar nicht so wichtig. Also genau, eher so kleine Puzzlestücke irgendwie. Also ich finde es extrem geil, das Album Showbiz heißt es. Ja, ich kann es auf jeden Fall total empfehlen. Checke aber auch, was du zu seinem Rap-Stil meinst, der auf jeden Fall auch eher speziell ist und eher so ein bisschen, ich sag mal, mehr mumbelig drüber, eher so ein bisschen steady. Also vieles ist auch ein bisschen so einfach drüber gesprochen, wenn man so möchte, ist der Flow gar nicht so sehr im Fokus, auch wenn der natürlich schon immer da ist. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall komplett empfehlen, wenn man auf ein bisschen abgespacede Sachen abfährt, dann ist es das.
Ja, mir fällt jetzt auch gerade nochmal auf, wo ich drauf gucke, ich habe das auch gar nicht komplett zu Ende gehört, das Album. Das sind halt, noch nicht mal jetzt so super lang, ne? 47 Minuten. Für heute gefällt das vielleicht schon ein bisschen länger.
Viele Songs,
es sind aber 24 Songs einfach. Ja, genau.
Die sind teilweise super kurz. Also da ist wirklich eine Idee einmal durchgezogen, dann ist es halt nach anderthalb Minuten auch fertig quasi und dann geht es über zum nächsten Schnipsel. Ja. Für mich funktioniert auch das Konzept echt richtig gut. Also es bockt trotzdem und da ist, ich sag mal, sehr viel Flow trotzdem beim Hören. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man dann immer nach anderthalb Minuten super rausgerissen wird, sondern das fließt so einfach vor sich hin und ja, funktioniert für mich ziemlich gut.
Geil, ja doch, ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, wenn ich nochmal mehr Ruhe habe, mir diese kleinen Schnipsel wirklich im Ganzen auch so zu geben.
Ja, ja,
cool.
Kann auf jeden Fall empfehlen. Was hast du denn noch mitgebracht?
Ja, ich werde einfach direkt nochmal Kontrast reinwerfen mit einem Song, den der gute Assa John in eine ganz andere Richtung produziert hat und der BBZ hat drauf gerappt. Die Hosts sind nämlich im Club und ich finde, sie rappt da einfach wieder mit so einem geilen Selbstbewusstsein und mit so harten Ansagen auch irgendwie drüber. Das, ja, fand ich einfach grundsympathisch, grundgeil, wenn sie einfach so Ansagen mit hier so, ne, ey, komm jetzt, hier halt deine Schnauze, du hörst doch, ich rap grad und so. Und dann irgendwie von wegen, er macht irgendwie krasse Ansagen, aber dann gibt der Arsch im Gesundbrunnen-Center. Und alleine, dass das Gesundbrunnen-Center in dem Song gedroppt wird, war schon so sehr gut. Ausgezeichnet.
Hat auch starke Menschen auf jeden Fall.
Ja, der geht einfach mit viel Selbstbewusstsein voran und zeigt, dass der BBZ auch in 2025 weiter Stress möchte und den perfekt in Songs zu verarbeiten weiß. Und ansonsten, du hattest ihn drauf gemacht, ansonsten hätte ich ihn auch noch drauf gemacht. Dissi hat einen neuen Song rausgebracht, Nebel. Was sagst du dazu?
Ich glaube, also ich sag dazu, dass ich das Bild auf jeden Fall schon mal liebe, was dieser Song aufmacht, wo es in einem Kopf quasi drinne brennt und es dann irgendwie neblig ist und gleichzeitig rausraucht. Und also ich mochte auf jeden Fall schon mal, wie er rangegangen ist, so einen, ich sag mal, weiß nicht, einen psychischen oder gedanklichen Zustand zu beschreiben und dafür quasi so ein Bild zu finden, das fand ich schon mal extrem nice.
Ja, passend dazu vielleicht auch sogar das Coverbild von dieser Single, sagen wir mal so, oder von diesem Song, was gleichzeitig auch sein Künstlerbild jetzt auf Spotify geworden ist. Sehr, sehr starke Nahaufnahme mit extrem geröteten Augen. Rot durchs Weinen, weil sad. Rot durchs Smoken. Und deswegen auch viel Nebel, der im Kopf entsteht. Man weiß es nicht genau.
Ich weiß es nicht. Also ich habe es nochmal geöffnet und jetzt wirklich auf meinem Second Screen, der nochmal größer ist als mein Laptop, dann noch rangezoomt an diese Augen. Das sieht für mich nicht nach Kifferaugen aus, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich sind rot und so, das passt erstmal, aber irgendwie sehe ich es nicht. Zu rot.
War er beim JPEG Mafia Konzert in der ersten Reihe vorne und hat Pfefferspray direkt abgeholt.
Dicker, nicht ausgeschlossen. Ja. So sieht's eher aus, finde ich. Also es sieht eher so richtig gereizt aus und nicht so glasig zugekifft, rötlich irgendwie, wie man es kennt.
Er beschreibt trotzdem, finde ich, auch wenn ich jetzt noch nicht so richtig doll reingegangen bin in den Song, aber ich glaube, das, was ich bisher mitgenommen habe, ist, er beschreibt trotzdem Gefühle und Zerrissenheiten, Unsicherheiten mit sich selber, die, glaube ich, viele Menschen im Rausch und dann im Smoken irgendwie gerne verdrängen und ersticken wollen.
Ja.
Ja, weil da wieder viele große Kontraste auch sind, ne? Wenn auf der einen Seite er größenwahnsinnige Gedanken und Gefühle beschreibt und dann aber gleich wieder die allergrößten Selbstzweifel. Das sind ja irgendwie so die Widersprüche, die manchmal dann eine große Spannung für so einen Song ausmachen. Aber ey, ich bin gespannt, wo diese Spannung bei Dizzy vielleicht als nächstes musikalisch dann auch wieder hinführt.
Ja, voll. Also ich fand es auf jeden Fall schon mal sehr nice. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas wird, ich weiß aber nichts.
Okay. Also, hätte ja sein können, dass du schon eine Idee gehabt hättest, was da als nächstes für ein Projekt oder sowas wartet. Denn wenn jemand ja dann auch wieder mit Projekten und Konzepten und sowas um die Ecke kommt, dann kann das ja mal wieder auch Dizzy gerne sein.
Ja, absolut. Aber ich bin gespannt. Irgendwie wird der Mann schon grinden, ob das jetzt Album oder noch mehr Singles sind. Wir werden uns das ja auf jeden Fall geben.
Ja.
Was ich mir noch gegeben habe, anderer Switch jetzt wieder, aber ich muss nochmal so einen internationalen mitnehmen.
Oh, bitte?
Es gibt noch dieses eine Album von Larry June, 2 Chainz, und alles produziert vom Alchemist. Das Album heißt Life is Beautiful. Und ja, das sind auf jeden Fall kranke Produktionen. Also ich sag mal so, dieses Album wurde wirklich krank hochgehypt, hatte ich das Gefühl, in meinem Feed in den ersten 3 Tagen, wo es raus war. Und danach hat nie jemand mehr drüber geredet und sich damit auseinandergesetzt. Aber es ist ja, also es ist nur so ein Social-Media-Eindruck. Das sagt ehrlich gesagt auch super wenig aus. Aber so war es aus meiner Sicht. Ich bin irgendwann danach erst dazu gekommen, das zu hören. Und also fand es zumindest okayisch, wie Larry June und 2 Chainz zusammen so harmoniert haben beim auf den Beat rappen nebeneinander her und miteinander. Aber fand halt, also ich fand, die Alchemist war mit den Produktionen halt wieder das herausstechendste in dieser, ja, ich sag mal, recht renommierten Dreiergruppe von Hip-Hop-People. Auf jeden Fall ein paar Listens wert, möchte ich behaupten. Ja. Ich hab mal I Bin und Jean Prouvé, whatever. kann ich so gut mit Akzenten, aber habe ich auf die Playlist getan, auf jeden Fall. Ihr wisst dann schon, welcher das ist.
Ja. Und dann hast du noch was drauf getan vom guten Duke Deuce.
Yes, für die Energy, für die gute Laune, für nach vorne gehen. Also auch wirklich für Energy im Sinne von einfach machen. Einfach auch mal Songs pumpen, die nach vorne gehen. Also ich finde ihn ein King in dieser Kategorie und er hat mit Von Never wieder einen gemacht. Ich liebe das halt auch. Ich weiß nicht, ob du Duke Deuce vor Augen hast, aber es ist ja schon, ich sag mal, ein heavy gebauter Feller und ich liebe das halt, wie er auf Instagram dann seine Videos hochlädt, wo er zu seinen eigenen Songs tanzt. Der hat, glaube ich, extrem viele von diesen so Tanzschritten drauf, die durchaus so in Clubs im Süden einfach gesehen sind. Der hat einfach Moves, der bewegt sich halt einfach geschmeidig und das ist jetzt nicht so akrobatisches Tanzen oder so ähnlich, aber der hat einfach einen sehr guten Bodyflow, irgendwie, wenn er sich zu seiner eigenen Musik bewegt und diese Promo- und Teaser-Videos macht. Und ich liebe das einfach. Also gehört für mich auch irgendwie extrem zu dem, was ich irgendwie so an Südstaaten oder generell südlicher Hip-Hop-Kultur bei ihm irgendwie immer raushöre und dann Referenzen irgendwie lese. Gehört für mich auch total diese Art von Bewegung dazu, weil es, glaube ich, einfach, ja, er hat es, glaube ich, verinnerlicht wie wenige andere Rapper, die ich zumindest auf dem Schirm habe. Absoluter Ausnahme-Dude. Duk-Dus.
Ah, oh Mann, genau das sind die Sachen, die ich halt verpasse, wenn ich nicht auf Social Media bin, ne?
Ja, well, ich guck mir dann halt so 20 Sekunden an, wie Duk-Dus tanzt. Danach habe ich wieder irgend so ein Share-Pick, wo ich so 5 Sekunden, 10 Sekunden drüber lese und checke, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen will und dann weiter scrolle. Und nach einer Minute mache ich die App zu und dann vergehen 2 Minuten, ich mache die App wieder auf, um zu sehen, ob es was Neues gibt, was mich interessiert. Also, I don't know, ob es das so wert ist.
Okay, aber man hustelt schon hart für diese Diamanten.
Für den Einblick jetzt war es das natürlich wert, Instagram zu grinden. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, also ist Social Media Experiences in 2025 weiterhin eher out. Eher kein gutes Thema. Insofern, ja.
Deswegen bleiben wir lieber weiter bei Musik. Und wer durch eine Kombi, bei der auch schon Talkie Talk den Beat letztes Jahr produziert hat, aufgefallen ist, ich aber nie wieder irgendwie mehr reingehört habe und jetzt durch diesen Song Sprudelwasser erst nochmal gemerkt habe, der Typ hat Mixtapes, der hat Alben draußen, der hat Songs, die auch schon richtig krass irgendwie gehört worden sind. Tra, weiß ich gar nicht, noch nicht mal genau.
Ich glaube, man spricht in Trauer aus.
Trauer und dann einfach nur T-R-A abgekürzt?
Ich glaube schon. Also sorry, wenn es nicht stimmt, Trauer. Aber ich glaube.
Wir werden nochmal uns weiter informieren, aber Junge, was ist das denn schon wieder? Das ist so ein eigener Stil, das ist so eine eigene Art, darüber zu rappen und Talkie natürlich wieder mit einem geilsten Instrumental am Start. Ja.
Auch sehr, sehr geloopt unterwegs, dieses Instrumental, und es hat dann so seinen eigenen Sog irgendwie. Und wie du schon sagst, sehr eigener Stil bei Trauer im Rappen. Und also ich hatte irgendwie jetzt bei Sprudelwasser nochmal extrem das Gefühl, das ist so, also das ist einfach so real, wie er rappt. Also bei jeder Zeile hast du das Gefühl, ja, das ist halt, ja, das ist auf jeden Fall hundertprozentig so passiert, sonst würde er es nicht so auf den Beat rappen oder ansagen quasi. Und man denkt sich so, ja, ist halt 100% authentisch. Weiß nicht, es hat irgendwas in der Art, wie er über den Beat geht.
Voll, ne? Das löst das irgendwie aus. Und dann gleichzeitig aber auch so einen weirden Humor mit dabei, wenn dann immer wieder so diese irgendwie Herr Bundeskanzler Zeilen und dann kommen so komische Adlibs rein mit, ja, sehr erfreut. Oder ja, sowas. Stimmt. Also so,
beim Handschlag.
Was passiert da?
Ja, genau so. Ja, voll. So kleine Störer im Hintergrund quasi. Mhm. Ja.
Ja, da will ich absolut auf jeden Fall in der nächsten Zeit nochmal mehr reingehen. Das fasziniert mich irgendwie sehr.
Checker. Was der Typ macht. Ja, krasse, also was heißt krasse, aber auf jeden Fall Untergrundempfehlung und der Song ist krass. So, also ich, ja, sehr, sehr eigen, hast du schon richtig festgestellt, aber bockt, ist ein Vibe.
Das ist es. Ja. Was fehlt noch, um unseren Vibe hier zuzumachen?
Ich glaube, ich habe noch einen mitgebracht zum Vibe-Abrunden und ist gleichzeitig cool und nice und chillig, wie alles, was ich auf die Playlist packe, und gleichzeitig auch eine vorsichtige Enttäuschung, weil eine meiner, zumindest im letzten Jahr, war das letztes Jahr, vielleicht auch vorletztes Jahr, auf jeden Fall Favorite-Gruppen, nämlich Paris, Texas, ich glaube, es war vorletztes Jahr,
ja,
dass die ihr Debütalbum raus hatten, die haben eine Überraschungs-EP gedroppt, ohne großartig davor Promo zu machen, und die ist am letzten Freitag erschienen. Die EP trägt den fantastischen Titel They Left Me With The Sword. Da ist dann so ein Schwert und die Beine und der untere Teil des Anzugs von einer Ritterrüstung so abgebildet. Also eine Überraschungs-EP mit Schwertbezug. Der erste Song heißt auch The Sword. Okay. Und ich habe mich extrem darüber gefreut, auf jeden Fall. Warum auch nicht so? Ich liebe die beiden Dudes ja immer. Und ich habe bisher irgendwie nur mit Dogma 25 einen Song gefunden, wo ich sage, den ahne ich, den finde ich gut. Und die anderen Sachen sind so über mich hinweggeflogen, dass ich echt enttäuscht war irgendwie davon, weil alles, was davor ist, irgendwie ausgezeichnet hat, so diese diese griffigen Gitarren, die so immer so ein bisschen, also so ein bisschen rough klang, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Verzerrer drauf hatten, so ein bisschen eklig und dieser, ich sag mal, auf 80s gemachte Synthesizer-Sound, der auch oft mit drin war und so ein bisschen die Basslines strukturiert hat, das ist irgendwie alles schon da, aber ich denke mir bei so vielen Arrangements, ja, das habt, also es klingt halt schon so, wie ihr auch sonst Musik gemacht habt, aber diesmal sind die Arrangements leider super langweilig geworden, haben eben nicht das Griffige, das Freche und ja, ich ahne die EP bisher leider so gar nicht. Auf der anderen Seite, ne, die ist jetzt noch nicht mal eine Woche draus. Ich gebe dir natürlich nochmal Zeit. Bis dahin empfehle ich trotzdem Dogma 25. Den Song fand ich gut und sehr gelungen.
Okay. Das ist doch nochmal was.
Yes. Hast du noch was mitgebracht?
Ey, selbstverständlich, um das Ganze schön abzurunden, kommt eine Folge Rap-Stammtisch mit mir nicht ohne einen Elo-Song aus, denn der hat mit Andieu zusammen den Song Taubenschlag gedroppt. Finde ich auch sehr sweet. Genau, kann man auch auf jeden Fall reinhören. Und bevor wir komplett jetzt zumachen, ihr wundert euch sicherlich, wo war denn jetzt hier diese coole Pause, wo man immer schon so ein bisschen geteasert wird, was für Kategorie jetzt als nächstes kommt, was passiert da? Das nehmen wir selbstverständlich nur mit Leo zusammen auf, denn es wird nämlich auch ein bisschen in seine musikalische Vergangenheit gehen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr auf Instagram am Start seid. Die Orsons mit Orsons Island hat gewonnen. Wir gehen in dieses Album nochmal rein. Das hört ihr dann Mitte des Monats. Dann müsst ihr nicht so lange warten und euren Rap-Stammtisch zu lange vermissen. Und dann gehen wir in diesen Wahnsinn rein. Also hört jetzt schon mal die nächsten zwei Wochen vielleicht mal wieder in das Album rein, damit ihr dann relaten könnt. Wenn wir vielleicht teilweise überfordert sind, teilweise begeistert sind, mal gucken. Wer weiß, was passiert.
Ich glaube, ich werde definitiv überfordert sein, aber ich habe mich über die Abstimmung trotzdem gefreut. Also es war Real Rap spannender als Bundestagswahl und die Auszählung danach, wie einfach OG Kimo noch so auf den letzten Metern das Album Geist eingeholt wurde von den Orsons, die sich dann bei der Stichwahl, wo sie die wichtigen Fat Tony-Stimmen gegrabt haben, offensichtlich knapp durchsetzen konnten. Ich glaube auch mit einer oder zwei Stimmen. Also es war wirklich extrem eng. Es war so 51-49%. Insofern, ja, gelungen auf jeden Fall, dass ihr sehr aktiv mitgemacht habt. Und wie Torben gesagt hat, das schnappen wir uns mit Leo und bringen wir dann am 15. März raus. Oh Gott, 15. März. Aber dann ist Frühlingszeit. Aber es wird da kommen.
Ja.
Yep. Ich würde sagen,
so machen wir das.
It's a rap.
It's a rap Stammtisch.
Das auch.
Du, 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 du's.